Willkommen zur Gesundheitssendung mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Heute bekommen Sie Tipps aus der Naturheilpraxis, wie Sie Ihrem Körper, Ihrem gesamten Organismus zu neuer Vitalität verhelfen können. Starten wir gemeinsam durch in den Frühling. Mein Name ist Sabine Böhler und ich begrüße ganz herzlich unseren Spezialisten für Gesundheitsfragen, den Heilpraktiker und Kenner der Naturheilkunde, Andreas Groß. Grüß Gott, Herr Groß.
Grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, heute sprechen wir über die Reinigung der Körpersäfte. Also es geht uns heute schwerpunktmäßig um Entschlackungs- und Entgiftungskuren. Sind die eigentlich für jedermann geeignet?
Also wenn man diese Frage pauschal beantwortet, würde man eher sagen, ja. Es gibt natürlich sogenannte Kontraindikationen, die ja den Menschen da in Bezug auf diese Entgiftungskuren und auch auf diese Frühjahrskuren, Entschlackungskuren davon doch abhalten sollten. Aber generell kann erstmal jeder Mensch, der in seiner Grundkonstitution, in seiner Grundvitalität sich für gesund hält, auch durchaus fasten oder solche Entschlackungs- oder Entgiftungskuren durchführen.
Und muss ich bei diesen Kuren auch fasten, um die es heute geht, also mein Essen einschränken und hungern?
Also Fasten im klassischen Sinn muss man nicht. Gerade der Bereich Frühjahrskur, Entlastung des Organismus von diesen sogenannten belastenden Substanzen, da gibt es sehr viele verschiedene Variationen, die man also beginnend vom klassischen Fasten auch über die ganz normalen Entlastungstage, die man im Alltag mit einbauen kann, doch so durchaus anwenden kann. Aber es ist immer individuell ganz verschieden und es richtet sich auch immer nach den jeweiligen Beschwerden, ob man jetzt pflanzliche Präparate, die den Organismus befreien von solchen Substanzen, ob man die einfach nur im Alltag nebenbei einsetzt oder ob man sie in Verbindung mit einer Frühjahrskur, mit einer Fastenkur einsetzt.
Und diese Entschlackungs- und Entgiftungskuren oder Frühjahrskuren, über die wir heute sprechen, also die haben mit diesen üblichen Abnehmkuren der Neuzeit, so nenne ich sie einfach mal, nichts zu tun, sondern sie gehen auf ein jahrhundertealtes Wissen zurück.
Ja, medizinisch betrachtet gibt es doch zwei Bereiche. Das eine ist dieses Fasten und dieses Entbehren von Nahrung mit der Zielsetzung, Gewicht zu reduzieren, was natürlich aus gesundheitlichen Aspekten oft zu empfehlen ist. Aber bei den Maßnahmen zur Reinigung von Geist und Körper, wie man sagt, geht es im medizinischen Sinne, wie schon seit Jahrtausenden, um Regeneration, um Vitalisierung des Organismus, aber auch durchaus um eine gewisse Initialisierung zu setzen, damit krankhafte Prozesse auch wieder in eine Heilung überhaupt hineingehen können. Und diese Maßnahmen zur Reinigung von Geist und Körper sind ja seit Jahrtausenden bekannt, auch dokumentiert. Schaut man weit zurück in den Bereich der Ethnomedizin, das heißt der völkerkundlichen Medizin, da war es schon immer üblich, dass man sich vom sogenannten Unreinen befreien wollte, auch vom geistig Unreinen. Und in allen Religionen oder auch, wie vor allen Dingen auch in der christlichen Religion, ist ja dieses freiwillige Opferbringen, dieses Entbehren oder der Verzicht ein wichtiger Bestandteil. Jetzt, nachdem die Osterzeit dann vorbei ist, ist ja auch die Fastenzeit dann beendet. Aber im Frühjahr, jetzt in dieser Zeit, kann man generell immer solche Kuren durchführen.
Wir sagen ja, Sie haben ja gesagt, es geht um die Reinigung der Körpersäfte. Wenn man das hört, denkt man vielleicht erstmal an die Ausscheidungen als Körpersäfte. Aber was meinen Sie denn mit Körpersäften?
Also diese Beschreibung Körpersäfte kommt eher auch aus der Lehre der Humoralpathologie. Hippokrates und auch Galen von Pergamon haben ja solche Kuren schon empfohlen, um die Körpersäfte zu reinigen. Und Paracelsus hat diese Methoden auch medizinisch zum Teil schon sehr genau beschrieben. Auch die Hildegard sprach ja von krankmachenden Säften im Organismus, vom Schleim, der ausgetrieben werden sollte, oder auch von der Schwarzgalle. Und diese Körpersäfte, wenn man es jetzt mal ja nicht metaphorisch, sondern eher medizinisch auch betrachtet so sind, ist in allererster Linie das Blut. Es ist ja, unser Blutsystem ist ein geschlossenes System, da gibt es klassisch keinen Anfang und kein Ende. Es gibt dieses arterielle Blut, was sozusagen vom Herzen auch die Nährstoffe, kann man sagen, auch in Verbindung mit dem Sauerstoff in die Peripherie transportiert, in die feinsten Kapillargefäße. Dort kommt es dann zum Austausch und dieses arterielle Blut geht dann in dieses venöse System über und führt dann wieder zurück zum Herzen. Ein anderer Körpersaft ist der Schleim, der von Schleimdrüsen in den sogenannten serösen Häuten auch produziert wird. Ein Beispiel dafür ist ja die Magenschleimhaut, die eben Schleim produziert, aber auch andere Häute, seröse Häute, zum Beispiel die Gelenke im Darm, Lungenfell, Rippenfell. Das sind alles anatomische Strukturen, die Flüssigkeiten produzieren. Und diese Flüssigkeiten brauchen eine bestimmte Qualität. Man kennt das zum Beispiel bei Gelenkproblemen. Wenn die Gelenkflüssigkeit eine schlechte Qualität hat, begünstigt das Arthrosen, begünstigt das Schmerzen. Und wenn man mit Hilfe was wir in der Praxis eben auch machen, diese Entgiftungskur, wenn man dann diese Körpersäfte in ihrer Qualität verbessert, dann verschwinden interessanterweise auch Schmerzen in den Gelenken. Als wichtiger Körpersaft ist auch sind die enzymatischen Säfte auch mit zu betrachten, die eben zum Beispiel von der Leber produziert werden. Also die Leber produziert ja den Gallensaft, genauso die Bauchspeicheldrüse produziert eben den Bauchspeichel oder, was wichtig ist, überhaupt auch für die enzymatische Aufspaltung, ist schon im Mund, der Mundspeichel, also diese Speicheldrüsen, produzieren ja alle viele, viele Liter Flüssigkeit innerhalb von 24 Stunden. Das geht weit über 10 Liter hinaus. Diese Flüssigkeit, dafür braucht natürlich der Organismus aus der Nahrung. Ein ganz wichtiger Körpersaft, den man in diesem Rahmen und bei dieser Thematik Frühjahrskur, Säftereinigung nicht vergessen sollte, ist unsere Lymphe. Das sogenannte weiße Blut wird medizinisch oft sehr vernachlässigt. Es ist im Gegensatz zum geschlossenen Blutsystem ein offenes System. Es beginnt im Gewebe, im Bindegewebe, in der sogenannten Grundsubstanz oder dem Extrazellularraum, das heißt der Matrix, der Körpersubstanz. Dort kommt es eben dann zu verschiedenen Mechanismen. Aber die Lymphe ist ein hochkomplexes Abwehr- und Entgiftungssystem.
Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn wir heute über die Reinigung der Körpersäfte sprechen, Herr Groß, dann geht es nicht nur darum, das weiße Blut, also die Lymphe, zu reinigen und das rote Blut, also das venöse Blut, das arterielle Blut, sondern auch die Säfte in den Schleimhäuten, also Magen, Gelenke, Lunge, haben Sie eben gesagt, Zwerchfell. Gehört dazu eigentlich auch der Liquor?
Ja, der Liquor ist ja auch eine Flüssigkeit, also die Hirnflüssigkeit, die sozusagen im Gehirn angereichert ist und bis in den Bereich des Rückenmarkes ja hinuntergeht. Und auch der Liquor ist geschützt durch eine sogenannte Blut-Liquor-Schranke, so dass bestimmte Substanzen aus dem Blut über diese Schranke nicht einfach ungeprüft in die Hirnflüssigkeit einwandern dürfen. Das wäre fatal, weil viele Substanzen, die im Blut sind, zum Beispiel bei Infektionen, Bakterien oder Viren, sollten auf keinen Fall über diese Blut-Liquor-Schranke kommen. Mhm. Aber die Qualität generell aller Säfte lässt sich beeinflussen durch naturheilkundliche Maßnahmen und eben durch bestimmte pflanzliche Wirkstoffe, auf die ich dann sicher noch genau eingehen werde.
Und das heißt dann auch, wenn das auf all diese Säfte einwirkt, meine Frühjahrskur, meine Vitalisierungskur, dass dann meine Magenbeschwerden sich verbessern, Gelenkschmerzen vielleicht gehen oder ein Steifheitsgefühl. Und wenn ich unter Gedächtnisstörungen leide oder sonst irgendwie oft Kopfschmerzen habe, dass auch vielleicht ein Kopfschmerz dadurch in den Griff zu bekommen ist, auf eine ganz neue, andere Art und Weise.
Das ist durchaus möglich und in vielen, vielen tausenden Fällen immer wieder bestätigt, dass selbst chronische Krankheiten eine Art Neukalibrierung bekommen, dass der Organismus aufgrund dieser Stoffwechselumstellung während einer Fastenphase oder während einer ja, intensiveren Behandlung mit pflanzlichen Wirkstoffen, speziell auch heute in der Sendung mit den Frischpflanzensäften, durchaus eine tiefere Umstimmung erfahren kann und dass auch chronische Prozesse positiv beeinflusst werden, dass sogenannte Heilungsblockaden damit aufgebrochen werden und unser Immunsystem oder unser, vereinfacht gesagt, unser Selbstheilungspotenzial durchaus dort neu anspringt und Heilungsprozesse in Gang setzt. Alleine schon die Umstellung vom, also dass der Körper die Energie aus der Nahrung sonst immer rausholt und in dieser Umstellungsphase umschaltet auf den sogenannten Reservestoffwechsel, wo dann der Körper registriert, der Organismus, mir wird zum Beispiel beim Fasten dann keine ja mir bekannte Nahrung mehr zugeführt. Es ist eine Reduktionskost, zum Beispiel wird nur flüssige Nahrung zu sich genommen. Das klingt für manche immer doch erschreckend, aber erstaunlicherweise schaffen das doch viel mehr Menschen, als sie sich zutrauen. Wichtig ist da auch eine therapeutische Begleitung zu haben oder jemand, der einem Rat gibt, also vorher mit dem Arzt oder Heilpraktiker sprechen. Aber wenn der Organismus umschaltet, kann es innerhalb des Organismus eine Art Neukalibrierung geben, wo Krankheitsprozesse immunologisch neu erkannt und durchaus eliminiert werden können.
Also wenn wir dann heute über die Reinigung der Körpersäfte sprechen, als ein Weg zu neuer Vitalität, müsste man eigentlich der Vollständigkeit halber auch sagen, ein Weg in eine völlig neue Gesundheit und vielleicht auch raus aus chronischen Erkrankungen.
Ja, alleine auch die Wirkung auf den Intellekt, auch auf die Wahrnehmung unserer eigenen Persönlichkeit, also dieses in den biblischen Texten beschriebene 40 Tage Fasten draußen allein in der Natur ist natürlich auch eine Initialisierung, ist wie eine Einweihung in einen ganz anderen Prozess der Persönlichkeit. Viele Menschen, die 2 oder 3 Wochen wirklich, also auch vernünftig fasten, erkennen dann nach einer gewissen Phase, dass erst der Organismus, also der stoffliche Leib, anfängt sich zu verbessern, die Bewegung wird besser, wird leichter, Schmerzen verschwinden. Und dann beginnt auch so ein mentaler Entgiftungsprozess. Die Gedanken sind klarer, die Wahrnehmung wird klarer, die Differenzierung auch von Nahrungsmitteln. Viele Menschen bauen dann schon Pläne auf, dass sie auf das eine oder andere Nahrungsmittel, was sie vielleicht schon lange konsumiert haben, ganz klar verzichten werden. Also Entlastung, Entschlackung des Organismus bezieht sich sowohl auf die geistige wie eben auch auf die körperliche Ebene. Und wenn dann als therapeutische Unterstützung dann noch pflanzliche Wirkstoffe dazugegeben werden, die ganz bestimmte Zielorgane haben, wie zum Beispiel die Niere, das Lymphsystem, das Leber-Galle-System oder den Darm, dann kann es zu ganz erstaunlichen Reaktionen kommen. Und ich erlebe das in der Praxis immer wieder, dass gerade Menschen, die da erfahren sind, mir dort Dinge berichten, die ich selber auch noch nicht kenne, wo ich staune und mich dann doch immer wieder als Naturheilkundler wundere, wie der Organismus damit in Heilungsprozesse hineingeführt werden kann.
Und ich muss dazu nicht in eine Klinik gehen. Muss ich mich dazu denn in mein stilles Kämmerchen zurückziehen und 3 Wochen Urlaub nehmen? Oder kann ich das auch als jemand, der eingebunden ist, ob jetzt, sage ich mal, privat im Ehrenamt oder noch berufstätig oder vielleicht muss ich auch eine Familie führen, habe einen Pflegefall. Kann ich das denn so nebenher machen oder brauche ich wirklich Urlaub dazu?
Ja, diese einzelnen Qualitäten dieser Entschlackungs- oder Frühjahrskuren richtet sich auch nach den ja, individuellen Möglichkeiten, aber auch nach den Erfahrungen. Wenn jemand, der zum Beispiel noch nie gefastet hat, das einfach von sich heraus macht, indem er sich vielleicht aus dem Internet oder aus einem Buch ein paar Informationen holt, dann kann es durchaus sein, dass er doch in den ersten Tagen auffällige Beschwerden bekommt, weil er einfach das eine oder andere verkehrt macht. Man sollte sich schon erst einmal als Laie auch von erfahrenen Menschen beraten lassen, die selber vielleicht im Bekanntenkreis Erfahrung haben mit solchen Frühjahrskuren, oder man sollte sich mit einem Mediziner oder auch mit einem Heilpraktiker kontaktieren und dort Erfahrung sammeln. Natürlich, wie Sie angesprochen hatten, gibt es Kliniken, die sich spezialisiert haben, vor allen Dingen für chronisch kranke Menschen, die dann unter medizinischer Betreuung sind. Diese Kliniken setzen natürlich auch alte traditionelle Heilmethoden ein. Dazu gehört natürlich das Abführen von dem Darm, auch der hohe rektale Einlauf wird angewandt und die ein oder anderen, zum Beispiel Leberwickel oder anderen Maßnahmen, die eben diese ja, Entgiftungskuren unterstützen. Aber generell ein Mensch, der damit Erfahrung hat, kann, wenn er über die ersten Tage hinweggekommen ist und der Organismus sich dann umgestellt hat, kann absolut auch belastbar in seinem Beruf weiterarbeiten. Es gibt hin und wieder mal Phasen, wo so eine Hungerattacke kommt oder wo mal ein Schwindel kommt, weil einfach das Herz-Kreislauf-System nicht so stabil ist. Aber das sind eher kleine Nebenwirkungen, die man im Alltag wunderbar meistern kann.
Und warum ist im Frühjahr gerade die beste Zeit?
Das Frühjahr ist ja vom Biorhythmus, vereinfacht mal gesagt, schon immer die Zeit gewesen, in der natürlich das scheinbar abgestorbene, im Winter zerstörte Naturpotenzial draußen in der Natur wieder neu beginnt zu erwachen. Und gerade in diesem Jahr, wir hatten ein paar sehr kalte Frostwochen mit tiefen Temperaturen, relativ schnell stiegen dann die Temperaturen an. Ich habe das in diesem Jahr noch mal ganz bewusst beobachten können, wie Menschen tatsächlich in München auf dem Marienplatz standen an diesem ersten sehr warmen Frühlingstag und ihr Gesicht und ihren Körper der Sonne entgegenstellten und dort einfach ein paar Minuten stehen blieben, um dieses Phänomen einfach mal aufzunehmen und zu spüren, diese sogenannten Naturreize wie Sonne, Luft, aber auch die anderen Aromen, wenn schon die ersten Blüten austreten, vermittelt uns einfach eine Motivation, neue Pläne, die Bewegung, der Bewegungsdrang wird stärker. Und genau im Frühjahr wird dann auch dieser Leberstoffwechsel verändert, sodass eben sogenannte Metaboliten oder Schlacken, die sich über den Winter im Organismus angereichert haben, dass die dann mobilisiert werden. Die werden aus der Grundsubstanz freigesetzt und kommen in die Zirkulation, also kommen in das Lymph- und Blutsystem. Und wenn wir dann unterstützend mit pflanzlichen Substanzen, zum Beispiel mit Brennnessel, Löwenzahn oder auch mit dem Zinnkraut, dort unseren Organismus unterstützen, beginnt ein wunderbarer Reinigungsprozess, der bei jedem erstaunliche Reaktionen hervorrufen kann.
Und woran merke ich, dass ich jetzt so ein guter Kandidat wäre für so eine Säfte, Körpersäfte-Reinigung, für eine Kur? Weil solange es uns gut geht, rafft man sich ja doch meistens nicht auf, Herr Groß. Es sei denn, ich bin chronisch krank.
Das ist richtig. Also ich erlebe das in unserer Praxis immer wieder, dass Menschen kommen mit einer, ich sage jetzt mal, Selbstdiagnose und sagen, ich fühle mich vergiftet, ich fühle mich nicht frei, ich fühle mich nicht belastbar. Häufige Symptome sind dann zum Beispiel die rasche körperliche, aber auch geistige Erschöpfung, generell die Leistungsfähigkeit ist reduziert, mental oder körperlich, zum Beispiel auffällige starke Müdigkeit, man hat das Gefühl, man steht in der Früh auf und ist nicht ausgeschlafen, die Schlafstörungen darf man nicht unterschätzen. Wir hatten vor uns den Bereich des Gehirnes und auch der Hirnflüssigkeit angesprochen. Es gibt durchaus Metaboliten, also Stoffwechselgifte, die zum Beispiel aus dem Darm über das Blut ins Gehirn eingeschwemmt werden können. Und diese giftigen Substanzen führen dann dazu, dass die Hirnleistung reduziert wird, aber auch, dass Kopfschmerzen entstehen können. Schwindel kann auftauchen. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen darf man nicht außer Acht lassen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nicht nur eine Problematik vom Herzen oder von den Gefäßen, sondern auch von der Qualität des Blutes und der Versorgung, zum Beispiel des Herzmuskels, ja, Infektanfälligkeit. Das sind so Bereiche, medizinische Symptome, die durchaus einen Hinweis darauf geben können, dass der Organismus eines Menschen toxisch mit Metabolismen überlastet ist.
Metabolismen, vielleicht kurz das Wort erklären.
Ja, dieser Begriff ist ein allgemeiner Begriff. Er bezieht sich auf den Stoffwechsel, auf den Metabolismus. Wir nehmen ja Substanzen auf, also Nahrungsmittel, fest und flüssig. Und diese werden mit Hilfe von Sauerstoff und auch von den Enzymen zerlegt und dann eben verbrannt, damit sie den Weg in die Zelle finden, in die Energiekraftwerke, also in die Mitochondrien. Und die Zellmembran differenziert sehr genau, was für Substanzen aufgenommen werden müssen und welche vor allen Dingen abgegeben werden, also Säuren und auch Kohlendioxid. Und das sind Metaboliten, die entstehen aufgrund ganz natürlicher Stoffwechselprozesse. Dann gibt es aber auch, das muss man differenzieren, sogenannte exogene oder endogene Substanzen. Also endogen, das sind Stoffe, die sozusagen auch selber gebildet werden, vor allen Dingen über dem Darm. Hin und wieder hat man ja schon mal was gehört oder gelesen, dass zum Beispiel nach der Gabe von einem Antibiotikum der Darm massiv in seiner Funktion beeinträchtigt werden kann. Es können sehr viele Gifte gebildet werden. Das können Fuselalkohole sein, das können Fäulnisgifte sein, Säuren. Und diese Dysbiose im Darm führt eben häufig dann zu dieser Stoffwechselüberlastung, also Autointoxikation, Selbstvergiftung. Es gibt aber eben auch exogene Substanzen, das ist eben das, was man aufnimmt. Dazu zählen die ganzen Nahrungsmittelzusatzstoffe. Deswegen sollte man auf diese industrialisierte und denaturalisierte Kost weitgehend verzichten und eher versuchen, biologisch sich zu ernähren. Natürlich auch der Zucker kann im gewissen Sinne zelltoxisch wirken, wenn er im Übermaß eingenommen wird. Dann alle anderen Pestizide, Industriegifte, auch vor allen Dingen Schwermetall. Da gibt es ja wieder dieses Thema mit den Sparlampen, die eben auch eine nicht so geringe Menge an Schwermetall enthalten. Aber ein ganz wichtiger Punkt eben auch von Substanzen, die von außen aufgenommen werden und uns toxisch überlasten, sind eben sehr viele im Übermaß eingenommene Medikamente, die sowohl in Wechselwirkung, auch in Nebenwirkung schon wieder ganz neue Symptome hervorrufen können, wo man als Behandler erstmal genau hinschauen muss, sind es Krankheitssymptome, mit denen der Patient kommt, oder sind es durchaus Symptome, die durch Medikamente hervorgerufen werden?
Wir wollen ja auf jeden Fall in der heutigen Sendung, wenn wir über die Reinigung der Körpersäfte sprechen, als ein Weg zu neuer Vitalität, unser Gast ist der Heilpraktiker und auch Spezialist und Experte für Naturheilkunde Andreas Groß. Herr Groß, wenn wir darüber sprechen, wollen wir ja auch praktisch werden. Nun haben wir ja sehr viele Informationen schon von Ihnen bekommen. Und ich frage mich jetzt, wie ich für mich selber herausfinde, wie ich anfange, solch eine Kur und in welche Richtung sie auch bei mir geht. Gibt es da so Wegweiser jetzt für, wenn ich das für mich alleine selbstständig vornehmen möchte?
Ja, das gibt es schon. Nun ist das ein ganz individueller Prozess und abhängig auch von den eigenen Erfahrungen. Aber gehen wir jetzt in dieser Sendung mal davon aus, wenn man mit diesem Phänomen Frühjahrskur, Säftereinigung, Blutreinigungskur, wenn man sich damit konfrontiert, dann ist manchmal sogar eine Reduktionsdiät innerhalb von 3 Tagen, vielleicht bis 7 Tagen, also bis 1 Woche, schon sehr hilfreich. Das heißt, dass man sich genau überlegt, verzichte ich zum Beispiel jetzt mal auf tierische Substanzen, erhöhe meine Trinkmenge, schalte ich mal mehr um auf Rohkost und esse vor allen Dingen am Abend nicht mehr so viel. Also alleine schon so ein Tag kann oder auch so eine Woche kann schon spürbare positive Erfahrungen mit sich bringen. Es gibt Menschen, die zum Beispiel am Freitag wirklich fasten, die also nur trinken oder minimal essen, die sagen auch, dieser Tag tut sehr gut. Oder auch mal den Darm abführen, natürlich nicht so oft, aber selbst das kann mal entlastend sein, natürlich mit gut verträglichen Mitteln. Generell ist es so, dass man unterstützend, wenn man die Heilpflanzen einsetzt, da verschiedene Präparate zur Auswahl hat. Die klassische Form sind die Tees. Wichtig ist auch, man sollte dann, wenn man sich dafür entschieden hat, auch vorher nochmal sein Ziel genau differenzieren, dass man nicht unter einen Erfolgsdruck kommt. Also 3 Tage bis 3 Wochen ist vollkommen machbar. Und wenn es Bedenken gibt, erfahrene Fastenexperten befragen, den Arzt, den Heilpraktiker oder auch Menschen im Umfeld, die sich damit auskennen. Und dann ist es wichtig, dass man einen Entlastungstag hat, wo man zum Beispiel nur Obst isst. Man kann dann am nächsten Tag schon den Darm abführen, zum Beispiel mit FX-Passagesalz. Das ist eher sehr mild im Gegensatz zum Glaubersalz. Wichtig ist, der Darm muss frei sein. Manche Menschen setzen durchaus dann auch noch das rektale Abführen ein, also über das Klistier, kann verblüffende Ergebnisse wirklich bringen, weil doch im Darm sehr viele Verklebungen und Ablagerungen von sogenannten fäkalen Konkrementen vorhanden sein können. Also alleine diese Maßnahmen, Darmentleerung, kann schon den Organismus dazu bringen, dass er dann umschaltet auf den Reservestoffwechsel. Und dann ist es wichtig, dass man die Trinkmenge erhöht, dass man viel Flüssigkeit zu sich nimmt. Und schon in diesem Bereich kann man also mit den unterstützenden Maßnahmen anfangen, dass man bestimmte Produkte zu sich nimmt. Sehr gute Erfahrung bei mir selber seit vielen Jahren, aber eben auch seit vielen, vielen Jahren. In der Praxis habe ich mit den Schönenberger Frischpflanzensäften, das sind hervorragende Produkte, die eine ja so gute Bioverfügbarkeit haben. Das heißt also, man spürt schon, wie die Nährstoffe vom Organismus aufgenommen werden. Und wenn man solche Frischpflanzensäfte verwendet, dann weiß man, dass man dann qualitativ hochwertige Produkte hat, also keine Konservierungsmittel. Sie haben diesen arttypischen Geschmack, da ist nichts manipuliert, und sie haben in den Flaschen von diesen Frischpflanzensäften, sieht man dann häufig den Bodensatz. Da sind auch sehr wichtige Substanzen drin, die man also durch Aufschütteln mit konsumieren kann. Und diese Naturreinheit führt dazu, dass eben diese hohe Bioverfügbarkeit vorhanden ist und eben auch diese Wirksamkeit eintreten kann. Man spricht im Zusammenhang mit solchen Produkten, es ist ja eines der ursprünglichsten Naturprodukte, da spricht man von der sogenannten Synergie. Synergie bedeutet, dass dieser gesamte Wirkstoffring, also diese gesamte Kombination von Pflanzenwirkstoffen in diesen Frischpflanzensäften enthalten ist. Und wenn man zurückschaut, wie fing alles an? Die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, wurde ja etwa ab 1920, so kann man sagen, systematisch verdrängt. Man entwickelte ja immer mehr diese standardisierten Präparate mit dieser gesicherten Wirkung. Und man hat aber relativ schnell festgestellt, dass nicht alle sich synthetisieren ließen, standardisieren ließen. Und man hat dann schon resigniert und gemerkt, man kann die Natur letztendlich das Schöpfungswerk nicht einfach nachmachen. Und wenn man diese synergetischen Komplexe in diesen Pflanzen dann betrachtet, so stellt man fest, dass diese Wirkstoffe in der Aufnahme vom menschlichen Organismus sich gegenseitig abschwächen, aber auch verstärken können. Und sie können sogar diese Resorption, die Aufnahme, beschleunigen oder hemmen. Und das ist bei jeder Pflanze ganz typisch. Und dadurch entsteht eben diese gute Verträglichkeit und diese gute Wirksamkeit. Und jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den Teedrogen kann man die Pflanzen dann, also die Frischpflanzensäfte, doch vorziehen, weil sie einfach eine ganz effiziente Methode sind im Bereich der Frühjahrskur. Man beginnt ja in einem bestimmten Rhythmus. Meistens aktiviert man als allererstes die Nieren. Und da gibt es zum Beispiel die Brennnessel, diesen Frischpflanzensaft. Das ist ein hervorragendes, man sagt, Antidiskratikum, also gegen die schlechten Körpersäfte wirkend, zum Beispiel sehr effektiv auch in Verbindung mit dem Löwenzahnsaft.
Das heißt also, es gibt auch sogenannte Basissäfte, so wie man auch im Volksmund von bestimmten Tees eben weiß, dass sie entwässernd wirken, entgiftend wirken. Und genauso können auch die Frischpflanzensäfte eingesetzt werden. Bevor wir da ins Detail gehen, Herr Groß, die Frage, gibt es da Risiken oder irgendwelche Gruppen wie zum Beispiel Diabetiker, dass wenn sie solche Frischpflanzensäfte zu sich nehmen, da besonders auf die Broteinheiten oder ist da Zucker drin, ist da Alkohol drin, auf irgendetwas achten müssen?
Ja, der Vorteil bei den Säften ist einerseits die gute Verträglichkeit, auch die Wirksamkeit, und zum anderen, es ist eben kein Alkohol drin und keine Konservierungsstoffe. Diese Säfte werden kurzzeitig, wie man sagt, erhitzt, und das ist eine wichtige Maßnahme, wo aber weitgehend alle Substanzen enthalten bleiben, und eben dieser Verzicht auf alle Zusatzstoffe führt eben zu dieser guten Verträglichkeit. Ein Diabetiker speziell muss generell schauen, was er für einen Anteil an Kohlenhydraten eben am Tag zu sich nimmt, Bezug nehmend auf seine Broteinheiten. Er kann jetzt nicht einfach sagen, ich reduziere, ich esse nichts mehr. Interessanterweise gibt es das Phänomen eben beim Diabetes, beim Altersdiabetes Typ 2, dass bei einer Umstellung der Ernährung sehr viele, ich sage jetzt mal, pathologische Blutwerte sich zum Positiven wenden. Also gerade die Spezialisten, die Mediziner, Diabetologen, wissen ja, dass 90% des Diabetes Typ 2 sich über die richtige individuelle Ernährung einstellen lässt. Und von daher ist es im Grunde genommen nicht bedenklich. Natürlich sollte ein Diabetiker auch immer schauen, in welchem Bereich der Blutzucker liegt. Aber generell gibt es keine Risiken bei der Einnahme von diesen Frischpflanzensäften.
Und gibt es da sogenannte Basissäfte? Sie haben ja gerade schon kurz den Brennnesselsaft erwähnt. Brennnesseltee ist uns ja bestens bekannt, aber jetzt Brennnesselsaft?
Ja, diese frisch gewonnenen Säfte, man könnte sagen, direkt vom Feld in die Flasche. Also mehr Natur kann man einfach auch nicht in eine Flasche bringen, weil diese Säfte direkt oder diese Pflanzen dann direkt schnell verwendet werden und ausgepresst werden. Vorher wird die Zellmembran durch eine leichte Erwärmung geöffnet, sodass eben wichtige Substanzen, die in den Zellen der Pflanzen auch eingelagert sind, auch mit nach außen kommen. Das ist der Gegensatz zu der einen oder anderen Kaltpressung. Aber speziell diese Basissäfte, die kann man in einer gewissen Reihenfolge nehmen. Ob man jetzt fastet oder nicht, also auch im Alltag, kann man die Entgiftung sehr gut unterstützen über die Nieren, indem man zum Beispiel den Brennnessel-Frischpflanzensaft in Verbindung mit dem Löwenzahnsaft einnimmt. Man kann, wenn man den Organismus da ein wenig auch entwässern will, sodass Substanzen, toxische Substanzen mit ausgeschwemmt werden, den Birkensaft, aber auch im ganz besonderen Maße das Zinnkraut mit einsetzen, also unseren wohlbekannten Schachtelhalm. Und nochmal zurück zur Brennnessel. Es ist eine zentrale Heilpflanze. Es ist ein Hämopoetikum, das heißt ein blutbildendes Mittel, aber eben auch ein Antidyskratikum, das heißt die Brennnessel reinigt wirklich unser Blut. Sie durchspült einerseits die Nieren und die Blase, lässt sich gut auch einsetzen in dieser Kombination mit Löwenzahn bei Hauterkrankungen. Die Birke generell ist ja auch eine antirheumatische Pflanze, also gerade bei Gelenkbeschwerden, bei Weichteilrheuma, auch bis hin Fibromyalgie, kann man als Adjuvanz, also unterstützend, die Birke einsetzen. Das Zinnkraut mit diesem hohen Anteil von Kieselsäuren wurde ja schon früher, selbst zur Nachbehandlung von Tuberkulose, behandelt, um einfach, also speziell der Lungentuberkulose, um einfach das Gewebe zu stabilisieren. Und das Zinnkraut ist auch eine unserer zentralen Frühjahrskurpflanzen zum Öffnen überhaupt erst einmal des Ausganges über die Nieren, ehe man dann ganz speziell zum Beispiel auf das Lebersystem übergeht. Das heißt, erst viel trinken, die Nieren aktivieren, dass schon mal der Ausgang geöffnet ist und dann kann man auf die Leberpflanzen übergehen.
Und wenn ich mich da einlesen und einarbeiten möchte, diese Säfte, diese Frischpflanzensäfte sind nicht nur in der Apotheke erhältlich, sondern werden auch schon in vielen Naturkostläden und Reformhäusern stehen die zur Verfügung. Und auf den Verpackungen kann ich mich auch schon einlesen. Da stehen diese Informationen, die wir jetzt von Ihnen bekommen haben, schon auch, werden mir dort weitergegeben, oder?
Ja, ja. Also es gibt immer mehr Geschäfte und Märkte, die diese Frischpflanzensäfte in ihr Sortiment mit aufnehmen. Es ist jetzt kein Trend, die Trendwende hin zum Natürlichen, zur gesunden Ernährung und zu den Naturheilmitteln ist ja schon längst vollzogen. Also ein Großteil der Bevölkerung spricht sich ja für die Naturheilkunde als Primärmedizin auch aus. Und wenn man eben diese Naturheilprodukte anwendet und da seine eigenen Erfahrungen sammeln will, kriegt man sehr viel Informationen. Selbst die Firma Schönenberger hat auf ihrem Informationsportal, auf der Website sehr viele hilfreiche Informationen. Ich staune immer selber, wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen, wie sie oft vorinformiert sind über die eine oder andere Behandlung, die sie in der Praxis durchgeführt haben möchten. Und das Internet ist natürlich ein riesiges Portal geworden. Das weiß jeder, der damit arbeitet. Man kann sehr viele positive Informationen rausholen. Man sollte natürlich sehr achtsam sein. Aber es gibt sehr viele interessante Informationen, die man am Anfang bekommen kann, wo man dann auch sicherer in diese Thematik hineinsteigen kann. Und wenn man dann weiß, ich fange mit der Niere an durch Brennnessel-Frischpflanzensaft. Also das sind ja nicht einfach nur Pflanzensäfte, sondern es sind ja im deutschen Arzneimittelgesetzbuch verankerte Heilpflanzensäfte, die sind als solches aufgenommen worden und sind ja schon, ich sage jetzt mal, Ende der 20er Jahre wurden ja schon die ersten Säfte da entwickelt. Also eines der wirklich ursprünglichsten Naturheilmittel. Und wie angesprochen, die zweite Stufe wäre dann, dass man versucht, über den Leberstoffwechsel den Körper mehr zu entgiften. Eine zentrale Pflanze, also dieses Tonicum Amarum, ist der Absinth, also unser Wermut, als Bitterstoffdroge. Es ist ein sogenanntes, man sagt, Stomachicum, also ein Magenmittel, Carminativum, also ein Bittermittel. Und jeder weiß, dass Bitterstoffe den Magen, die Bewegung anregen, auch den Darm anregen können, aber eben auch die Säfteproduktion wird angeregt.
Bekannt auch als Maikur, ne?
Nach ja, Hildegard. Die Hildegard hat ja sehr viel gehalten von den Tonicum Amarum, von diesen Bitterstoffpräparaten, auch der Galgant und viele andere Pflanzen wurden ja dort immer wieder empfohlen und erwähnt. Und auch diese Wermutkur ist eine ihrer Empfehlungen. Und dieser Wermut eignet sich besonders für ältere Menschen vor dem Essen genommen, vor allen Dingen, wenn man diesen kalten Magen hat, der einfach die Säfte nicht mehr richtig produziert. Man kann diese Säfte unabhängig von einer Frühjahrskur auch im Alltag einsetzen, gerade Menschen mit Völlegefühl, Blähungen, mit Verdauungsproblemen. Wenn die schon mal einen Wermutsaft vor dem Essen einnehmen, vielleicht in Verbindung auch bei Fettstoffwechselstörungen, also erhöhten Blutfetten, Triglyceriden oder auch dem sogenannten Cholesterin, diese Erhöhung, da in Verbindung auch mit dem Artischocken-Frischpflanzensaft, hat man wunderbare Ergebnisse, ohne diese tief in den Stoffwechsel eingreifenden synthetischen Medikamente, die ja teilweise von den Nebenwirkungen her ganz fatal und bedenklich sind.
Ein Saft, der da auch sehr weit verbreitet ist, das ist ja der...
Also es gibt ja den Löwenzahn.
Schwedenkräuter.
Die Schwedenkräuter, richtig.
Die sehr, sehr bitter sind, ja. Die werden auch oftmals schon prophylaktisch vor dem Essen eingesetzt, wenn man weiß, man hat Völlegefühl. Was ist davon zu halten?
Die Schwedenkräuter beinhalten einfach eine Kombination von Bitterstoffdrogen und die führen dann dazu, dass eben genau die Wirkung eintritt, die Grundmotorik, der Grundtonus der Verdauungsmuskulatur wird angeregt, das heißt die mechanische Zerkleinerung der Nahrung wird verbessert, der Transport der Nahrung wird verbessert, die Gallengänge oder die Drüsen überhaupt können besser arbeiten von ihrer Motorik. Generell wird dann der Säftefluss angeregt. Man weiß ja, wenn man Hunger hat und man sieht irgendein leckeres Essen, wie ein wirklich das Wasser, also der Speichel im Mund zusammenläuft und genau das passiert dann schon im Magen, in der Bauchspeicheldrüse und auch in der Leber und in der Galle. Und dadurch werden einfach die Kohlenhydrate, zum Beispiel durch die Bauchspeicheldrüse, die Eiweiße durch den Magen und auch die Fette durch die Galle besser aufgespalten, was dazu führt, dass wir einerseits natürlich an die Vitalstoffe der Nahrung besser rankommen können, aber im Darm auch weniger Gasbildung entsteht, Völlegefühl aufstoßen, Blähungen lässt alles nach. Der Darm wird generell entlastet, weil natürlich die Schleimhaut viel weniger Gifte aufnehmen muss und unser Immunsystem, was ja zu fast oder über 80% im Dünndarm angesiedelt ist, wird natürlich entlastet und kann sich der Abwehr von Krankheitsprozessen widmen und braucht sich nicht selber mit dem eigenen Darm auseinandersetzen. Kurz erwähnt hatte ich schon die Schafgarbe, auch eine Bitterstoffpflanze, die sehr gut einzusetzen ist bei diesen dyspeptischen Beschwerden, also auch wo Verdauungssäfte nicht richtig gebildet werden. Das geht hin bis eben auch, wenn krampfartige Beschwerden sind, also dass nach bestimmten Nahrungsmitteln Schmerzen im Leib entstehen. Da ist die Schafgarbe oft ein hilfreiches Mittel, einerseits auch vor dem Essen genommen bei diesen Beschwerden, um dem vorzubeugen. Man kann sie auch nach dem Essen einsetzen. In Bezug auf diese Frühjahrs- oder Entgiftungskur kann man mit der Dosis ein wenig zurückgehen, aber die Pflanzen regen auch bei der Entlastung des Organismus durch eine solche Frühjahrskur sehr gut unser Leber-Galle-System an. Die Artischocke, auch eine hervorragende Pflanze für die Frühjahrskur, auch wenn wir weniger Fette aufnehmen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wenn ich ja sowieso kein Fett esse, warum soll ich dann die Artischocke überhaupt einnehmen? Nun muss man sich ja vorstellen, dass wenn der Organismus umschaltet auf den Reservestoffwechsel, dass ja diese Fette aus dem Gewebe herausgelöst werden. Die müssen ja auch irgendwo erst einmal so weit zersetzt werden. Und diese Fette können dann durchaus, zwar nicht im Darm, aber im Organismus, durch Unterstützung mit Artischocke oder auch Löwenzahn besser eliminiert und ja, ausgeschieden werden.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Gesundheitssendung heute bei Radio Horeb. Es geht uns heute um die Entschlackung, Entgiftung und Vitalisierung. Dadurch, dass Sie Ihre Körpersäfte reinigen, die Körpersäfte, Ihr Blut, das weiße Blut, die Lymphe, aber auch gleichzeitig all Ihre Körperflüssigkeiten, die vielleicht in den Gelenken sind, im Magen, in der Lunge, im Zwerchfell. Vom Liquor haben wir gehört, alles, was schleimig ist in unserem Körper, wird gereinigt mit Hilfe von Frühjahrskuren, von Entgiftungs- und Entschlackungskuren, mit Hilfe von Frischpflanzensäften hin zu neuer Vitalität, zu einer neuartigen Gesundheit. Und wir haben jetzt Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Fragen zu stellen an unseren heutigen Fachmann. Und aus Oberösterreich darf ich jetzt erst einmal heute Frau Wimmer begrüßen. Grüß Sie Gott.
Ja, grüße Gott. Ich habe eine Frage und zwar zur Brennnessel. Ich habe ganz viele Brennnesseln im Garten. Ich sammle sie jeden Tag und koche sie mit Löwenzahn. Bei der Hildegard von Bingen steht nämlich nur gekocht verwenden. Jetzt, wenn Sie sagen Frischpflanzensaft, wenn ich die jetzt also durch den Fleischwolf drehe und auspresse, kann man den Saft dann roh verwenden oder nicht?
Also generell muss man sagen, gibt es keine toxische Wirkung von Brennnessel, Produkten, egal in welcher Form man das erstmal einnimmt. Es gibt ja, wie gesagt, die Brennnesselwurzel, die hat ein paar andere Wirkstoffe als jetzt die Blätter. Der Vorteil bei diesen Frischpflanzensäften ist gegenüber der diesen anderen Rezepturen, dass eben weitgehend alle pflanzlichen Bestandteile enthalten beziehungsweise eben erhalten bleiben. Man weiß natürlich, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, auch Brennnessel anders einzusetzen, auch als es wurde auch zur Zeit vor einigen 100 Jahren hat man speziell auch mit Likörweinen sehr viel gemacht. Da wurden die Pflanzen ausgezogen in Likörweinen, aber eben auch in Tinkturen. Es gibt ja Brennnesseltinktur. Der Nachteil ist, dass die natürlich konserviert sind mit Hilfe von Alkohol oder dem Likörwein. Bei einer Frühjahrskur, also wo man dann schon auch die Nahrungsmittel reduziert oder auch ganz auf flüssige Nahrung umschaltet. Also ich bin selbst jetzt auch dabei, seit über einer Woche ernähre ich mich nur von flüssiger Nahrung, habe überhaupt keine Probleme. Sie hören, ich kann auch eine Sendung machen. Und ich bevorzuge einfach dann die Frischpflanzensäfte, weil sie einfach so gut verträglich sind.
Ja, also ich kann jetzt die Brennnessel einfach auspressen und die Löwenzahnblätter auch und das roh nehmen.
Also selbstverständlich können Sie das machen, wenn Sie wissen, dass auch der Boden, wo das eben alles wächst, auch alles sauber ist. Ja.
Das ist in meinem Garten, genau. Das ist hochbiologisch.
Wunderbar. Dann haben Sie, da sitzen Sie ja schon an der Quelle.
Wie hoch dürfen die Brennnessel werden? Ich habe nämlich im Internet gelesen, also nur bis 35 Zentimeter und so kann man die schon jetzt noch verwenden, wenn sie
es
auch
gibt
schon größer werden.
Ja, es gibt ja zwei Arten, die Urticaria dioica und die Urticaria urens. Das sind zwei verschiedene Formen. Generell wird eigentlich die dioica auch verwendet. Aber ob die jetzt, ich sage jetzt mal eine Brennnessel, die kann ja bis über 2 Meter hoch werden, wenn sie günstige Wachstumsbedingungen hat. Ja.
Hat sie bei uns, wir haben eine Plantage davon.
Man weiß, dass Pflanzen, wenn sie frisch sind, oft einen höheren Anteil an Wirkstoffen haben. Man soll die Pflanze nicht ganz auswachsen lassen, bis sie dann die Größe hat, wo man sagt, jetzt beginnt sie dann zu welken. Also generell frische Pflanzen, jüngere Pflanzen haben häufig einen hohen Wirkstoffanteil. Also ich würde sie nicht ganz voll auswachsen lassen.
Gut, dann bedanken wir uns, Frau Wimmer.
Jetzt habe ich aber noch eine zweite Frage.
Ja,
und
bitte.
Zwar, ich habe die Leberreinigung gemacht, diese Lebergallereinigung. Mhm. Und zwar das einige Mal hintereinander. Und es hat anscheinend, also dieses viele Bittersalz, meine Darmflora so kaputt gemacht, also dass ich wirklich, dass über die Haut alles rauskommen ist. Mhm. Und jetzt habe ich von der Apotheke dieses Omnibiotik, glaube ich, heißt das. Was halten Sie da davon? Oder kann ich da irgend natürlich was tun, um die wieder aufzubauen?
Ja, also diese, zum Beispiel jetzt, was Sie sagen, Omnibiotik, das sind ja symbiontische, lebensfähige Keime. Die Wahrscheinlichkeit, man muss eben genau diese Produkte anschauen, dass sich diese Substanzen auch wirklich so ansiedeln im Darm, wie man sich das wünscht, ist nicht immer gegeben, weil viele Produkte alleine von der Magensäure ja schon zerstört werden. Und Dieses Bittersalz, das ganz klassische, verwendet man ja eigentlich nicht mehr so. Also ich empfehle doch immer das FX-Passagesalz. Das ist, kommt vom Franz Xaver Mayer, von der Mayerkur. Das ist schonender und man sollte generell jegliches Abführmittel nur minimal anwenden. Und gerade so diese angesprochene Leberreinigung, da muss ich nochmal nachfragen, ist das die Leberreinigung nach der Dr. Hulda Clark?
Ja, oder der Andreas Moritz, ich glaube, das ist eh so ziemlich das Gleiche.
Also so
man diese 4 Esslöffel Bittersalz um 6, um 8 Uhr, also um 18 Uhr, 20 Uhr und am Morgen um 6, 8 Uhr nimmt. Und das mit dem Olivenöl und
Krebs. Genau, also das ist ja eine Kur, die vom einen ja belächelt wird, vom anderen bewundert wird. Aus meinen Erfahrungen ist die bei weitem nicht jedem zu empfehlen. Wenn Sie 18 Uhr und 20 Uhr einmal dieses Bittersalz nehmen, dürfte das den Darm normalerweise nicht massiv schädigen. Ja? Man sollte natürlich sich auch schauen, was man für Hoffnungen im Bereich dieser Leberreinigung hat. Diese Methode ist durchaus geeignet, um wirklich die Gallensteine oder zumindest den Gallegries auszuschwemmen. Aber nicht jede von diesen sogenannten grünen Kügelchen, die dann ausgeschieden werden, sind Gallensteine, sondern das ist das emulgierte Öl mit dem Krebsfluid.
Nein, ich habe es ja ein paar Mal hintereinander gemacht, und weil das steht, so lange bis nichts mehr kommt. Und also das ist wirklich, naja, vor allem das Omnibiotik, diese Keime sind ja, das sind ja 35 Euro so eine Dose. Jetzt haben wir doch, kann ich da auf natürliche Art und Weise das wieder aufbauen, Erdmandelnessig zum Beispiel.
Also was wichtig ist, wenn Sie, was man Sie glauben, dass es eine Schädigung gegeben hat im Darm, in der Darmflora, also in der bakteriellen Besiedlung auch oder von der Schleimhaut, wenn man auf Nummer sicher geht, ja, also wenn Sie jetzt bei mir in der Praxis wären, ich würde Stuhl in ein Labor einschicken lassen und würde schauen, was derzeit für ein Flora-Status da ist, ob wirklich Keime, also Symbionten, reduziert wurden, so dass man sagt, da gibt es eine pathologische Schädigung. Substituieren könnte man natürlich dann diese jeweiligen Keime zuführen über einen längeren Zeitraum. Das geht über viele Monate zum Teil, damit man erfolgreich auch den Darm wieder aufbauen kann. Was aber das Allerwichtigste ist, das ist, dass man ein paar Etagen über dem Darm anfängt, nämlich dass man den Magen zum Beispiel mit Wermut, mit Bitterstoffen, aber eben auch die Galle über Löwenzahn und Artischocke und eben das Leber-Galle-System, Bauchspeicheldrüse, Lebergalle und Magen, dass man die optimiert, damit die Nahrung, die sie tagtäglich aufnehmen, eben auch optimal aufgespalten werden kann. Weil wenn das nicht der Fall ist, haben sie natürlich immer störende toxische Faktoren im Verdauungstrakt, die verhindern, dass ihre Präparate, die sie einnehmen, sich überhaupt richtig ansiedeln können.
Frau Wimmer, jetzt wünschen wir Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf aus Oberösterreich. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Deutschland in den Schwarzwald. Grüße Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Groß. Meine Frage, das ist keine Frage, sondern ich möchte sagen, ich verwende jetzt seit Jahren schon die ersten jungen Blätter von Löwenzahn und Brennnessel und schneide die ganz fein unter den Salat. Und den restlichen Salat. Dagegen ist mit Sicherheit nichts einzuwenden, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also wie gesagt, wenn der Ort, wo die Pflanzen gewonnen werden, wenn der sauber ist, dann gibt es da nichts einzuwenden. Es gibt natürlich viele Menschen, die haben jetzt nicht so die Zeit, dann diese Pflanzen zu pflücken und herzurichten in den Salat und so weiter. Da ist natürlich immer der Vorteil, dass man eine Flasche im Kühlschrank hat. Aber generell ist gegen diese Pflanzen nicht zu sagen. Viele, viele von diesen sogenannten Wildkräutern, die wir oft als Unkraut oder Beikraut bezeichnen, haben ja durchaus eine tiefgreifende therapeutische Wirkung.
Was ich dazu nehme, sind noch die Gänseblümchen. Und dann wollte ich gerne hören, das Wort Wiesenschaumkraut ist bis jetzt noch nicht gefallen, aber was halten Sie davon oder kennen Sie da die Zusammensetzung?
Also es ist so, es gibt jetzt so viele Pflanzen, die man hier bei dieser Thematik noch mit einbringen könnte, ob das jetzt das Tausendgüldenkraut ist, ob das der Engelwurz ist, der Meisterwurz. Also viele, viele Pflanzen, die sich durchaus positiv einwirken, zum Beispiel von den Lymphpflanzen. Ich hatte ja von diesen Frischpflanzensäften auch die Brennnessel genannt. Man könnte genauso dann noch die Walnussblätter dazu nehmen als lymphwirksame Pflanze. Man könnte auch die Calendula, also die Ringelblume dazu nehmen, der Braunwurz, ja, das Scrofularia sozusagen, oder auch Melilotus, unseren Steinklee, Wasserdorst. Das sind alles so Pflanzen, die eine sehr gute lymphunterstützende Wirkung hätten, zum Beispiel auch als Tee.
Gut, ja. Ja, also Wermut kann ich auch als Tee einsetzen zum Beispiel, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
Ja, der Nachteil ist, wenn Sie eine Teedroge haben, also es gibt ja zwischen dem ja, dieser Erreichungsform der Frischpflanzensäfte und der Teedroge gibt es ja einen ganz gravierenden Unterschied. Einerseits ist es so, man muss schauen, dass die Tees, die man kauft, dass die nicht abgelagert sind. Also viele Apotheken haben immer noch in irgendeiner Blechdose eine Teedroge, die man dann mal bekommt, wenn man danach verlangt. Also immer dort kaufen, wo auch eine Fluktuation ist, also wo viel Tee verordnet wird und abgegeben wird. Und einige wichtige Substanzen gehen aber bei dem Trocknungsprozess von Teedrogen auch kaputt, die zum Beispiel in diesen Frischpflanzensäften dann wiederum enthalten sind. Also da könnte man sagen, wenn ich die volle Wirkstoffpalette konsumieren möchte, einnehmen möchte, sind die Frischpflanzensäfte dann doch den Teedrogen vorzuziehen.
Gut. Gut, dann bedanken wir uns auch für Ihren Anruf, für Ihre Frage. Schöne Grüße in den Schwarzwald. Auf Wiederhören. Ja. Jetzt gehen wir nach Oberbayern, Unterschleißheim bei München. Dort ist Francesca Ruio am Apparat. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott in die Sendung. Und ich habe eine Frage. Und zwar, ich bin eine Patientin von Multiple Sklerose und ich muss so jeden Tag viele Medikamente einnehmen. Und jetzt habe ich mich eine Saft als von Olea. Wie heißt es? Moment, ja, Olea Aloe Vera Saft gekauft, um mich zu regenerieren. Mhm. Was halten Sie davon?
Also schön, dass Sie es ansprechen. Aloe Vera gibt es auch von Schöneberger. Also da sieht man schon, dass sozusagen die Firma Schöneberger Aloe Vera auch mit aufgenommen hat in die Produkte. Andererseits ist es aber so, dass Aloe Vera schon eine hohe Regenerationseigenschaft auf den Organismus hat. Nur ist es so, bei Multiple Sklerose sind ja auch die Medikamente stark behaftet mit Neben- und Wechselwirkungen und greifen natürlich verschiedene Organsysteme an, Niere, Leber als Beispiel. Und man sollte schon schauen, dass man gerade eben bei einer starken oder hohen Einnahme von synthetischen Medikamenten, dass man eben gerade die Leber und die Nieren mit pflanzlichen Produkten unterstützt und entlastet.
Und welche Pflanzen?
Also speziell für die Niere, um einfach die Stoffe besser auszuschwemmen. Natürlich mit der erhöhten Trinkmenge, das ist auch sehr wichtig, ist die Brennnessel, ist aber auch das Zinnkraut. Für die Leber hätten wir dann eben in dem Fall dann ja Artischocke zur besseren Verdauung, aber eben auch den Löwenzahn. Der Löwenzahn in Kombination mit der Brennnessel ist generell ein ja giftausleitendes Mittel und viele synthetische medikamentöse Substanzen reichern sich ja mit der Zeit im Körper an und führen dann zu diesen doch schwereren Nebenwirkungen.
Eine Möglichkeit, diese frische Pflanzen sich zu pflücken, also oder sich zu besorgen. Was soll man machen? Kann man also in den kaufen, also Säfte oder wie?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht grundsätzlich, wenn wir jetzt über die einzelnen Frischpflanzensäfte sprechen. Viele haben heute auch schon einen Entsafter bei sich zu Hause oder wissen auch Verfahren, andere Destillationsverfahren, wie sie vielleicht selbst Pflanzensäfte machen können. Was spricht für die industriell hergestellten Säfte?
Also die Wahrscheinlichkeit, oder anders gesagt, wenn man auf diese Eigenproduktion halt übergeht und jetzt frische Pflanzen sammelt und die in einen Entsafter, das sind ja meistens Zentrifugal-Entsafter, einsetzt, dem steht erstmal überhaupt nichts entgegen. Man kann damit auch hervorragende Säfte herstellen. Der Vorteil ist eher, liegt eher mehr so auf der Vertrauensseite, dass man, wenn man diese Produkte halt kauft oder einsetzt, eben speziell diese Frischpflanzensäfte, dass man weiß, dass die natürlich einerseits den Wirkstoffgehalt garantieren und zum anderen aber auch, das weiß ich aus den Produktionsstrategien, dass dort eben diese Säfte sehr genau kontrolliert werden, schon vor der Ernte und auch danach ja nach der Produktion. Und man hat einfach von der Vertrauensseite her die Sicherheit, dass man ein hochwertiges, gutes Produkt bekommt. Andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht bei einem Patienten, der also sich Säfte selber hergestellt hat, die teilweise vom Wirkstoffgehalt wahrscheinlich so hoch dosiert waren, dass er ja fast eine Art Stoffwechselkollaps bekommen hat. Also da wurde so viel freigesetzt, scheinbar. Ich weiß auch nicht genau, was damals für ein Mechanismus in Gang gesetzt wurde. Jedenfalls hat er sehr starke Reaktionen bekommen über die Haut, vielleicht sogar allergische Reaktionen, weil vielleicht der eine oder andere Wirkstoff, Histamin oder was auch immer da gewirkt hat, drin war. Also natürlich ist es auch immer eine Sache des Aufwandes. Mhm. Generell sind Entsafter schon eine gute Möglichkeit, um sich vernünftig zu ernähren. Aber
die Frage ist ja auch, ob all diese Frischpflanzensäfte, die ich im Handel bekomme, von den sehr exotischen Pflanzen auch, ob die immer über zentrifugal hergestellt wurden oder auch über andere Verfahren, um eben die wichtigen Wirkstoffe auch wirklich, ich sag's mal platt, in die Flasche zu bekommen.
Also es gibt sicher sehr viele Produkte auf dem Markt, auch von Pflanzensäften, die qualitativ sehr angepriesen werden und wo mir persönlich die Herstellungsverfahren nicht bekannt sind. Bei den Frischpflanzensäften vom Schönenberger weiß ich, dass das reine frische Pflanzen sind, die also mit Kaltpressung ausgepresst werden und dass dort also diese sogenannte Wirkstoffkombination in einem Maximum enthalten sind. Das merkt man dann auch, also man bekommt die Rückmeldung durch die Reaktionen. Ich selber setze das ja ein und auch bei vielen Patienten kriege ich dann die Rückmeldung, dass sich viele Symptome durch den Wirkstoff oder durch die Wirkung dieser Pflanzensäfte auch auffällig verbessern. Und das ist ja auch in einer Praxis die Zielsetzung. Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, um Krankheiten zu behandeln. Aber aus meiner Sicht und aus meinen Erfahrungen zeigt sich dort einfach diese gute Wirksamkeit.
Dann wünschen wir Ihnen jetzt, Frau Ruio, alles Gute, Gottes Segen. Auf Wiederhören. Herr Heubert, Sie haben uns erreicht. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Mein Name ist Heubert.
Herr Heubert, grüß Gott.
Herr Groß, ich habe eine Frage. Und zwar konnte ich jetzt leider Ihre Sendung nicht in voller Gänze hören. Sie haben sehr viel gesprochen über natürliche Entgiftungsmittel. Ich habe vor Jahren mal in die Hand bekommen eine Entgiftungstherapie von der Firma Phoenix.
Ja.
Haben Sie von der schon mal gehört und können Sie das empfehlen?
Die ist bekannt, die ist seit vielen Jahren auf dem Markt. Das sind so homöopathische Komplexpräparate in Niederpotenzierungen, also aus meiner Sicht nicht bedenklich. Da gehen ja die Meinungen immer weit auseinander zwischen Befürwortern und Gegnern. Also man sollte sehr auf festen, seriösen Boden bleiben. Aber diese Entgiftungskur greift natürlich schon auch in den Stoffwechsel des Menschen ein. Der Nachteil wäre, dass sie ja alkoholisch konserviert sind. Also man hat dann schon einen gewissen hohen Anteil an Wirkstoffen und an Alkohol. Diese Kur, die heute beschrieben wurde, bezieht sich hauptsächlich auf die Kombination mit Reduzierung von Nahrung, das heißt Reduktionskost oder dem direkten Heilfasten in Verbindung mit den Frischpflanzensäften. Wer zu dieser heute beschriebenen Möglichkeit auch diese Produkte einsetzen will, kann das natürlich auch tun.
Dankeschön auch für Ihren Anruf, Herr Seubert. Frau Bauer, Sie sind jetzt unsere letzte Hörerin für heute in der Gesundheitssendung. Sie rufen uns aus Wolfratshausen an. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt in der Fastenzeit halt gefastet und habe viel Bärlauch gegessen und habe den Schwedenkräuter viel dazu getrunken, habe mir warme Leberwickel gemacht und ich habe aber seit 3 Wochen so einen Haarausfall, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll.
Ja,
kann ich von dem Abnehmer kommen?
Also ich sage jetzt erstmal ja. Also 10 Kilo ist schon ein hohes körperliches Potenzial. Es kann durchaus sein, dass Sie auch zu wenig Reserven vielleicht von Mineralstoffen hatten und demzufolge jetzt in einem Mangel sind. Man sollte sowas natürlich genau betrachten. Es gibt oft nach solchen Fastenkuren durch diese Stoffwechselumstellung auch abstoßende Prozesse, also wo vermehrt zum Beispiel Haut abgestoßen werden kann, Schleim abgestoßen werden kann aus dem Darm. Das kann auch durchaus sein, dass einfach Haar abgestoßen wird, was sich dann, ich sage jetzt mal, neu bildet, vereinfacht gesagt. Aber es kann durchaus sein, dass ein gewisser Mineralstoffmangel jetzt vorliegt. Ja, das ist ja wiederum ein Vorteil, wenn man zum Beispiel den Zinnkrautsaft, also diesen Schachtelhalm, einsetzt, da hat man einen hohen Anteil eben an diesen Kieselsäuren und hat durchaus auch einen positiven Einfluss auf die Stabilisierung der Nägel und der Haare. Aber ich würde das auf jeden Fall im Auge behalten. Ob es jetzt dabei bleibt oder ob noch irgendwas anderes kommt. Aber der Gewichtsverlust ist schon sehr hoch. Also man sollte schauen, dass eben da auch sich beim Fasten nicht zu viel aggressive, können sich ja Ketonkörper und andere toxische Substanzen bilden, dass die eben den Organismus nicht belasten. Ich habe das hin und wieder schon mal auch erlebt von Menschen, die da radikal eingestiegen sind, also noch nie Erfahrung gemacht und wollten gleich 40 Tage fasten, die dann wirklich kollabiert sind und schwere Stoffwechselstörungen hatten, weil sie einfach viel, ich sage es mal, zu viel Gift im Körper angereichert hatten, viel zu wenig ausgeschwemmt hatten, vielleicht die Niere nicht aktiviert hatten vorher und sofort auf Leberentgiftungsmittel gegangen sind und dann eben nach 1 bis 2 Wochen sich sehr, sehr schlecht gefühlt haben.
Also ich fühle mich ja allgemein einfach so total schlecht der Zeit im Abnehmen. Zuerst hat es mir einfach total gut und jetzt fühle ich mich total schlecht und, und irgendwie hat mir auch der Bauch weh und ja, wie aber ich habe jetzt nicht einmal, ich habe halt einfach viel mit Gemüse und Obst gemacht oder mit Kochten von mir. Also ich habe jetzt nicht auf alles verzichtet. Ich habe halt wenig Kohlenhydrate und viel Gemüse.
Naja, das ist das, was ich schon mal angesprochen hatte. Wichtig ist, dass trotz allem die Verdauungsdrüsen, also Bauchspeicheldrüse, Galle und der Magen optimal arbeiten, 12-Fingerdarm auch, mit den ganzen zuführenden Gängen, auch der Dünndarm. Und wenn dort schon vielleicht eine Störung vorgelegen hat, die kann durchaus jetzt sich verstärkt haben. Das würde jetzt schon auch eine genauere Diagnose erfordern, wo man mal der Sache auf den Grund geht. Also man sagt ja immer, oder ich sage oft auch zu meinen Patienten in der Praxis, die Symptome soll man nicht einfach verdrängen, sondern die sind Wegweiser auf den Weg zu den Ursachen und man müsste ihre Symptome aufgreifen und wirklich schauen, was ist da generell passiert. Kann ja auch ein Hinweis sein auf eine Störung, die sie so noch gar nicht bemerkt haben.
Dann bedanken wir uns auch bei Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit. Ja, auf Wiederhören. Ja, danke, Herr Groß, auch an Sie. Das war unsere Sendung Reinigung der Körpersäfte, ein Weg zu neuer Vitalität. Vor allen Dingen auf der Basis von Frischpflanzensäften haben Sie uns heute Entschlackungs- und Vitalisierungskuren vorgestellt. Vielleicht zum Abschluss nochmal zusammenfassend, was zu beachten ist und wie ich vielleicht auch für mich eine gute Kur beginne.
Also wenn man es ganz pauschal nochmal zusammenfassen möchte, es gibt eine Möglichkeit, man beginnt mit einem Entlastungstag, wo man natürlich auf alle tierischen Substanzen verzichtet, vielleicht nur Obst isst, immer dann, wenn man Hunger hat, ein Stück Apfel oder Apfelsine, je nachdem. Wenn man gut über diesen Tag gekommen ist, kann man, je nachdem, wie man sich fühlt, das auch nochmal weiter durchführen, indem man dann sagt, ich trinke in der Früh am nächsten Tag zum Beispiel eine Gemüsebrühe und mache mir mittags eine pürierte Gemüsesuppe. Da hat man schon noch einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten und an Nährstoffen, die einem auch Kraft geben. Es kann sein, dass man da schon ein bisschen friert und sich ein bisschen schwächer fühlt, aber es sollte auf jeden Fall dann eine Darmreinigung stattfinden mit dem schon beschriebenen Franz Xaver, also FX Passagesalz. Und das ist schonend, es kommt dann relativ gut auch in den allermeisten Fällen zu einer Darmentleerung. Und bei sehr vielen Patienten stellt sich dann dort schon eine Stoffwechselumstellung ein. Das heißt, das Hungergefühl reduziert sich ganz gravierend. Das nächste wäre, das ist das, was ich selbst jetzt auch praktiziere oder einige auch meiner Patienten, die ich dann begleite. Die Ernährung geht nur über flüssige Substanz. Man kann in der Früh einen Fruchtsaft trinken. Man kann eine Gemüsebrühe, natürlich eine biologische, pflanzliche Gemüsebrühe trinken. Immer dann, wenn man ein bisschen Hunger verspürt, reicht manchmal sogar ein Schluck Saft, manchmal sogar ein Schluck Wasser. Und der Körper stellt sich immer mehr darauf ein, dass man merkt, ich habe ja letztendlich in unserer Welt des Übermaßes doch, auch selbst wenn ich schlank bin, so viele Reserven, die mir der Körper dann zur Verfügung stellt und ich kann davon zehren, ohne zu leiden. Dann setzt man eben diese heute beschriebenen Frischpflanzensäfte ein, indem man zuerst auf die Nierenpflanzen geht. Also das wäre Brennnessel, dann auch vor allen Dingen das Zinnkraut und die Birke. Und dann als nächstes vielleicht nach 1 oder 2 Tagen, je nachdem, wie lange man auch in dieser Zeit sich bewegen möchte, geht man auf eher die Leber. Anregenden Pflanzen in allererster Linie ist dann Wermut, Schafgarbe, die Artischocke und vor allen Dingen unser bewährter Löwenzahn da anzuwenden, der Löwenzahn, und die Brennnessel kann auch über einen längeren Zeitraum, also durchaus über eine Kur von 3-4 Wochen genommen werden. Generell kann man sagen, diese Schönberger Frischpflanzensäfte können auch unabhängig von der Fastenkur saisonal eingesetzt werden. Die Produktpalette ist da relativ hoch, auch mit Vitaminpräparaten. Und wenn man sich in dieser Zeit ein bisschen schwach fühlt, ich nehme ganz gern auch diesen Weißdornsaft, der einfach das Herz-Kreislauf-System unterstützt. Anschließend kann man auch, um den Körper noch basisch zu entlasten, den Kartoffelsaft einsetzen oder auch Selleriesaft ist ja auch ausschwemmend. Und als letzten Saft setze ich dann den Granatapfelsaft ein, also auch dann, wenn die Entlastungszeit vorbei ist, weil dieser Granatapfelsaft ist einfach von seinem Wirkstoffanteil sehr hoch dosiert und regeneriert die Zellen, ist ein sehr gutes Antioxidant, pflegt durch diese Wirkstoffe sehr fein auch unsere kleinsten Kapillargefäße, also ist ein sehr gutes Mittel, wirkt natürlich auch bei den Männern positiv auf der Prostata-Ebene. Also das sind so mal diese groben Richtlinien. Wichtig ist, wenn Sie da verunsichert sind, holen Sie sich Informationen von Ihrem Arzt für Naturheilkunde oder Heilpraktiker oder eben von Menschen, die damit schon Erfahrung haben. Also springen Sie mit der Thematik nicht einfach ins kalte Wasser, sondern gehen Sie sicher rein. Es ist ja auch ein gewisser Stress. Man hat ja eine Reduzierung, man hat ja einen Mangel. Aber man sollte einfach in dieser Zeit auch dankbar sein durchaus sich darüber im Klaren sein, wenn ich etwas geben möchte von meinem Körper, werde ich auch sicher da etwas zurückbekommen, nämlich Vitalität, Gesundheit und Wohlbefinden. Manche Menschen merken es schon nach 2 Tagen, dass sie sagen, ich fühle mich jetzt schon irgendwie wohler und es tut mir gut.
Vielen Dank, Andreas Groß. Die Reinigung der Körpersäfte, das war unser Thema heute in der Gesundheitssendung. Alles Gute für Sie und Ihre Praxis, Herr Groß.
Vielen Dank.
Ja, und auch an Sie alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie die Sendung nochmal hören möchten, der Radio Horeb CD-Dienst hält die Sendung für Sie als CD bereit oder gehen Sie auf unsere Homepage horeb.org. Die Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice, das ist die 08323 96 75 120. Und mit diesen Angaben geht die Lebenshilfe jetzt zu Ende. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.